Guten Tag, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Folge des Podcasts der Versammlung Ehrbarer Kaufleute. Jetzt mal ehrlich, heute mit einer Sonderfolge aus aktuellem Anlass zur Bürgerschaftswahl, die am kommenden Sonntag ansteht. Mein Name ist Florian Brill, ich leite den Ausschuss für Standortpolitik und wir haben in unserem Ausschuss eine Aktion durchgeführt, nämlich die Bürgerschaftskandidatinnen und Kandidaten befragt mit 5 speziellen Fragen und Antworten, kann man vielleicht auch nochmal gleich sagen, sind auf unserer Website veröffentlicht. Also wer da im Detail Interesse hat, sich das durchzulesen, was die Kandidatinnen und Kandidaten geantwortet haben, kann da gerne auf unsere Website schauen. Wir haben heute aus diesem Anlass einen besonderen Gast aus unserem Ausschuss, den Reinhard Stuth. Und ich bitte dich, Reinhard, dich mal kurz vorzustellen.
Ja, Florian, das mache ich gerne. Reinhard Stuth, ich habe ein eigenes kleines Unternehmen. Wir machen Projektentwicklungen im Bereich erneuerbare Energien, Wasserstoff, ähnliches, begleiten Unternehmen auf Auslandsmärkte. Ich bin im Ausschuss Standortpolitik seit vielen Jahren mit dabei, sitze auch in 2 Ausschüssen der Handelskammer für Klimaschutz und Nachhaltigkeit und für Außenwirtschaft. Ich habe, das sei zur Transparenz auch gesagt, einen Hintergrund in den CDU-geführten Senaten von Ole von Beust und Christoph Ahlhaus. War ich lange Jahre erst Staatsrat gewesen, habe Hamburg beim Bund und in Brüssel vertreten, war dann auch kurze Zeit Senator. Aber diese politische Zeit, dieses Kapitel ist seit über 10 Jahren abgeschlossen.
Ja, vielen Dank auch für die Transparenz hier an der Stelle. Ist natürlich nicht unser Ziel, jetzt Wahlwerbung für irgendeine Partei zu machen, sondern unser Ziel als Kaufleute ist es natürlich, das Thema Wirtschaft, was sind die Bedürfnisse der Kaufleute, ins Zentrum zu stellen. Und das war auch ein Anlass, diese Befragung eben durchzuführen. Reinhards Idee war es damals, eben zu sagen, wenn wir Fragen stellen in diese Richtung, dann gibt es auch vielleicht einen Denkanstoß für dann später möglicherweise folgende Koalitionsverhandlungen. Reinhard, vielleicht nochmal allgemein aus deiner Erfahrung bei den Rückmeldungen fällt ja auf, dass vielleicht auch naturgegeben die Parteien, die jetzt in Regierungsverantwortung sind, auch sagen, wir haben das gut gemacht, so ganz allgemein gesprochen, und die gute Arbeit wollen wir fortsetzen. Und da haben natürlich die Oppositionsparteien eine andere Sicht und das vielleicht nochmal, dass du aus deiner Erfahrung sagst, wie sind diese Rollen denn verteilt? Ist das immer so in der Politik? Wir als Kaufleute sind da ja Laien. Du hast ja einen etwas tieferen Einblick genossen früher einmal.
Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Es gelten in der Politik dann doch ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten, als wir das aus der Wirtschaft kennen. Ich will das an 2 Beispielen deutlich machen. Das erste ist, wenn ein Politiker, ein Senator in Hamburg oder ein Staatsrat etwas initiiert, dann fragt er immer erstmal die eigene Verwaltung, die Behörde, wie ist das denn, geht das und so weiter. Je länger jemand im Amt ist, umso stärker wird der Einfluss der Bürokratie. Weil man kennt die Leute, man hat sie vielleicht selber ausgesucht und es wird die Bereitschaft, innovativ zu sein, immer mehr gebremst. Das hat überhaupt nichts mit der Partei A, Partei B oder Partei C zu tun. Das ist wie ein Naturgesetz und das kann man jetzt in Hamburg beobachten oder der jetzigen Konstellation und das konnte man am Ende von 16 Jahren Angela Merkel genauso beobachten. Das heißt, und das ist das Zweite, es kommt, weil man sich ja anders als ein Unternehmer auch der Wahl stellen muss, muss man ganz anders Erfolge nachweisen können. Und da redet man sich selber und den anderen natürlich ein, dass es eigentlich alles ganz erfolgreich war. Für einen Unternehmer bemisst sich der Erfolg am Ende nach dem Jahresabschluss. Und da muss man nicht viel Girlanden drumherum machen, das sind die nüchternen Zahlen und daraus kann man sehen, ob man zufrieden ist oder nicht. Und dann stimmt ja auch nicht die Belegschaft darüber ab und die Öffentlichkeit, ob das ein gutes Jahr gewesen ist. Das also vorweggeschickt, muss man auch hier sagen, dass die von uns angesprochenen Kandidatinnen und Kandidaten von SPD und Grünen doch sehr stark immer sagen, ach, es läuft alles gut und das werden wir jetzt auch noch weitermachen. Und die Opposition, egal jetzt welche Partei, ob CDU oder Volt oder FDP, sagt, nee, da geht noch mehr und jetzt müssen wir mal neue Impulse setzen. Das ist normal, aber das muss man auch jetzt ein bisschen im Kopf haben, dass die Antworten das sehr stark so widerspiegeln.
Super, ja, vielen Dank für diesen Einblick. Das ist, glaube ich, ganz spannend für die Kaufleute, dass es halt anders läuft und die Verwaltung an sich relativ starken Einfluss hat. Dazu haben wir ja auch die erste Frage gestellt. Ne, die erste Frage, ich lese sie einfach nochmal vor, sodass alle Zuhörenden wissen, welche Frage das gewesen ist. Vorher, was mir gerade noch einfällt, sollten wir vielleicht kurz sagen, wen wir eigentlich befragt haben. Reinhard, sag nochmal kurz, wie wir die Auswahl getroffen haben, auch um da Transparenz zu schaffen. Wir haben nämlich entschieden, nicht alle Kandidatinnen und Kandidaten anzusprechen, sondern eine sinnvolle Auswahl zu treffen.
Ja, das macht auch keinen Sinn, wenn wir am Ende hunderte fragen. Es soll so eine Mischung sein aus größere Breite und Relevanz. Hamburg hat ja ein Wahlsystem, wo es 17 Wahlkreise gibt. Und die drei großen Parteien in Hamburg, die SPD, die CDU und die Grünen, die haben wir angeschrieben in allen 17 Wahlkreisen. Die Spitzenkandidaten in den 17 Wahlkreisen. Und von den anderen Parteien, damit wir die nicht übersehen, also AfD und Linke und Volt und FDP, die haben wir dann auf der Landesliste angesprochen. Also da jeweils einen, bei den anderen jeweils 17. Das war so das Kriterium. Die, die wir nicht anschreiben konnten, war das Bündnis Sarah Wagenknecht, weil die im Internet keine Adresse hinterlegt hatten, weder Mail noch Postanschrift.
Okay, also haben wir versucht, in die Breite zu gehen. Und was man ja gemerkt hat, was auch nicht ganz überraschend ist, dass einige Parteien auch gesagt haben, okay, wir haben hier eine Anfrage bekommen und die Antwort ist dann zentralisiert worden, sozusagen eine ähnliche Antwort, nicht dann persönlich geschrieben von 17 verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten, sondern eher eine zentrale Antwort, was ja auch irgendwie im Sinne der Effizienz, kennen wir aus der von den Unternehmerinnen und Unternehmern, sinnvoll ist.
Ja, und trotzdem finde ich es sehr beachtlich, dass doch so viele, nämlich im Grunde genommen zwei Drittel, geantwortet haben. Das, finde ich, ist auch ein gutes Zeichen. So sollte Demokratie sein, dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich auch melden. So wünschen wir uns Parteien, und das meine ich jetzt quer durch das Spektrum. Und ich finde, da können wir auch Danke als Versammlung ehrbarer Kaufleute für sagen.
Denke ich auch. Vielen Dank. Wir freuen uns darüber, dass so viele Antworten da waren. Ich glaube, wir haben ca. 60 Kandidatinnen und Kandidaten angeschrieben und 40 haben sich zurückgemeldet. Das ist wirklich eine super Quote, glaube ich. Genau. Wir starten mal mit der ersten Frage, die, wie gesagt, einen Bezug hat zu dem Verwaltungsthema. Die erste Frage lautete: Zunehmende Vorschriften und langsame Verwaltungsverfahren belasten HandwerkerInnen, FreiberuflerInnen, UnternehmerInnen und Angestellte. Welche konkreten Ideen verfolgen Sie persönlich dann eben an die Kandidatinnen und Kandidaten gerichtet, um auf Hamburger Landesebene Freiheit und Eigenverantwortung in der Wirtschaft zu stärken? Was ist da dein Eindruck? Was kam da zurück?
Ja, vielleicht erstmal auch noch vor die Klammer gesagt, wir haben ja in unserem Namen Versammlung ehrbarer Kaufleute, aber Ehrbarkeit ist ja nichts für sonntags und für die Reden und für die großen Wolken, sondern Ehrbarkeit muss alltagstauglich sein. Und deswegen ist dieses eine Frage und auch die anderen Fragen, mit denen wir versucht haben, die Alltagstauglichkeit von Ehrbarkeit in den Mittelpunkt zu stellen. Also ich will mal sagen, wenn ich alle Antworten zusammennehme, egal von welcher Partei, dann stellt sich raus, dass es nicht wirklich eine strukturelle Analyse gibt, sondern immer punktuell. Also oft wird gesagt, wir müssen die Vorschriften durchforsten und reduzieren. Das war jetzt hier in den Antworten insgesamt nicht ganz so stark. Alle sagen Digitalisierung. Das ist auch richtig. Aber nur wenige die geantwortet haben, sagen, es müssen auch Verwaltungsabläufe geändert werden. das war ein Punkt, den fand ich zum Beispiel ganz interessant bei Volt, meine ich, war es gewesen, wo sie sagen, wir wollen die Beteiligung von so vielen Behörden reduzieren. Warum ist denn Verwaltung oft so langsam? Nicht, weil die Vorschriften bürokratisch sind, sondern wenn man irgendwie eine Straße aufbuddelt oder was auch immer will, dann müssen so viele Behörden beteiligt werden, wo dann addieren sich die Zeiten. Also das ist etwas, wo der Blick noch nicht so richtig hingegangen ist. Wie kann man Verwaltung, wie kann man die Abläufe beschleunigen? Und dazu würde dann auch zum Beispiel gehören, dass man, das hat die Linke zu Recht gesagt, dass man Behörden auch ausreichend besetzen muss. Man kann nicht Stellen unbesetzt lassen und sich dann wundern, dass die Abläufe so lange dauern. Also das ist vielleicht zusammengefasst. Alle sagen Digitalisierung. Was das dann im Einzelfall heißt, muss man mal sehen. Ich habe selber gerade die Erfahrung gemacht, dass ausgerechnet die Wirtschaftsbehörde von mir verlangt hat, dass ich einen Auszug aus dem Handelsregister ausdrucke und per Post zuschicke. Da würde ich sagen, da geht noch mehr.
Da geht noch mehr, zumal ja die Handelsregisterauszüge inzwischen online frei verfügbar sind. Insofern sollte es diese Frage ja eigentlich, also das ist ja schon digitalisiert verfügbar, öffentlich frei. Naja gut, das sind dann so die, ja. Aber nochmal zurückkommt auf dem, was du vorhin gesagt hast, das spricht ja auch dafür, dass die Verwaltung einfach eine relativ starke Bedeutung hat. Und natürlich häufig gesagt wird aus der Politik, ja, das sind Vorschriften, das sind Gesetze, die kommen aus Berlin, die kommen aus Brüssel, aber die Arbeit vor Ort, also wie sind die Behörden organisiert, wie sind die Ressourcen verteilt, gibt es genug Ressourcen, Menschen, Fachkräfte, die diese Verwaltungsvorschriften umsetzen können, das ist natürlich die andere Seite und das hat natürlich jede Behörde, jede Verwaltungsinstitution vor Ort in der eigenen Hand quasi. Also natürlich gibt es bestimmten Rahmen, wahrscheinlich finanzieller Art, aber grundsätzlich ist das schon was, wo wir sagen müssen, wenn die Verwaltungsvorläufe in Hamburg langsam sind in bestimmten Dingen, dann müssen wir uns an die eigene Nase fassen, auch sozusagen.
Ja, genau. Und da kam von der CDU zum Beispiel auch der Vorschlag zu sagen, regelmäßig wiederholende Verfahren, also Sondernutzungsgenehmigungen, Straßenfeste und so weiter, die müssen nicht mehr genehmigt werden, sondern nur noch digital angezeigt werden, damit man nicht ständig das immer wieder machen muss. Vielleicht etwas grundsätzlicher hat Richard Seelmaeker geantwortet, auch ein CDU-Kandidat, der einfach gesagt hat, wir brauchen wieder eine Kultur des Vertrauens in die Eigenverantwortung von Unternehmern. Nicht sagen, der Mensch ist schlecht und Unternehmer ist es sowieso und deswegen müssen wir ihm ganz genau auf die Finger gucken und kontrollieren. Nein, natürlich gibt es schwarze Schafe, die gibt es überall, aber dass man die ganzen weißen Schafe, denen mit das Leben schwer macht, nur weil es ein schwarzes Schaf gibt, das ist irgendwie eine Umkehrung und deswegen fand ich diesen Gedanken von Richard Seelmaeker sehr wichtig. Einfach auch wieder eine Kultur des Vertrauens in die Eigenverantwortung.
Und das würde ja zu einer Kultur der Ermöglichung dann vielleicht auch führen, ne? Die auch ein bisschen positiver ist. Also wenn man sagt, okay, grundsätzlich wollen wir, dass ein Straßenfest stattfindet, weil das gut für den sozialen Zusammenhalt ist, weil dort Stände aufgebaut sind, es also auch wirtschaftlich interessant ist. Das ist ja eigentlich was Positives. Warum muss es komplizierte Genehmigungsprozesse geben? Vielleicht ist das sowieso so als Grundlage. Ich meine, es sind ja einige Dinge, glaube ich, im Baurecht auch in diese Richtung verändert worden, dass man relativ einfache Gebäude einfach genehmigt bekommt oder gar nicht mehr genehmigen lassen muss durch einen Bauantrag. Das entlastet ja dann auch wieder die Behörden und beschleunigt einfach die Umsetzung von Dingen. Also im Sinne einer Ermöglichungskultur wäre das wahrscheinlich so aus Wirtschaftssicht die Kultur, die für die Zukunft wertvoll wäre. Ne? Welche
ja, genau. Würde ich auch sagen, das war jetzt nicht Kandidaten, sondern das ist der Rückblick auf diesen Senat. Aber das, finde ich, ist wirklich anerkennenswert, dass im Baurecht etwas begonnen wurde, was dann aber in anderen Feldern weitergehen sollte, auch gerade bei Händlern, Marktbeschickern, Handwerk, was auch immer. Also ich sehe schon, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten von rechts bis links über die Mitte die dringende Notwendigkeit sehen. Aber es ist eben nicht so banal. Man kann nicht einfach sagen, jetzt schaffen wir mal drei Vorschriften ab und alles wird gut. Und da braucht es einfach viel mehr Energie und da braucht es auch Menschen, auch im Parlament, auch in der Bürgerschaft, die am eigenen Leib mal erlebt haben, wie das ist, wenn man irgendetwas Einfaches machen will und wo man überall berichten muss und schreiben muss und so weiter. Also dieses die eigene Erfahrung zu haben, wie furchtbar Bürokratie inzwischen sein kann.
Ja, da könnte man noch sagen, vielleicht ist dann einfach ein Austausch auch wichtig, mehr wieder zwischen Wirtschaft und Politik, um diese Erfahrungen einfach mal zu teilen. Ne? Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass das vielleicht auch eine Rolle ist, die wir in der Zukunft ausüben können, dass man einfach ein bisschen sagt, okay, das sind absurde Fälle, die wir erleben in der täglichen Realität, können wir das nicht anders machen? Und ich glaube, dazu gehört vielleicht auch dieser Kulturwandel, weil wenn man sagt, okay, wir haben die Haltung in einer Verwaltung beispielsweise, das soll gelingen, dann ist das ja, gibt es wahrscheinlich einen anderen Ton, eine andere Kommunikationskultur und dann sucht man eher den Weg, wie es funktioniert und nicht, dass die Vorschrift, die jetzt möglicherweise auch noch dagegen sprechen könnte, das umzusetzen oder die es verzögert oder so. Wie dein ganz einfaches Beispiel mit dem Handelsregisterauszug, das hört sich ja lustig an, aber das verzögert einfach den Prozess um einige Tage. Das ist so und das ist ja völlig unnötig und kostet dich und Deutschland nicht unendlich viel Geld, aber ganz bisschen Geld und ganz ganz viel kleines Geld ist dann ganz viel großes Geld irgendwann.
Und es macht mürbe. Also wenn ich mich entscheide oder wenn sich jemand entscheidet, Handwerkerin, Tischler, Elektrikerin, was auch immer zu werden, dann, weil einem dieser Beruf Freude bringt, und das kann ich mir gut vorstellen, wie viel Freude das auch bringt, mit den Händen was zu schaffen. Und wenn ich dann aber erstmal Stunden sitzen muss, um Formulare auszufüllen, dann nimmt es mir die Freude an dem, was ich eigentlich machen will. Und deswegen haben wir ja auch immer wieder, gerade auch im Handwerk, aber auch in bestimmten anderen Dienstleistungen, das Problem, junge Menschen dafür zu finden, das zu machen, weil sie sagen, das ist mir alles zu viel Aufwand.
Super, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Unsere zweite Frage beschäftigte sich mit einem auch konfliktträchtigen Thema. Ich lese die Frage nochmal kurz vor. Der Wirtschaftsverkehr in Hamburg war nach weit verbreiteter Ansicht in letzter Zeit viel zu wenig im Blick der Hamburger Verkehrspolitik. Welche Maßnahmen zur Erleichterung des Wirtschaftsverkehrs unterstützen Sie? Dazu müssen wir vielleicht nochmal sagen, kurzer Werbeblock. Wir haben uns ja mit Mobilität in unserem Ausschuss für Standortpolitik intensiv beschäftigt und daraus auch eine Podcast-Serie gemacht. Ne? Also hier auf der gleichen Welle. Wenn Sie Lust haben, können Sie sich gerne noch mehrere Folgen mit dem Wirtschaftssenator, mit der Handelskammer und so weiter anhören. Aus dieser Serie ist der Eindruck entstanden, dass tatsächlich die Mobilitätsbedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs noch nicht ausreichend Berücksichtigung finden. Es scheint da so ein bisschen ein Erkenntnisdefizit zu herrschen, wie, und das ist ja was man in Hamburg eigentlich gar nicht laut sagen kann, wie die Logistikprozesse zusammenhängen. Wir sind ja Logistikhauptstadt, aber es scheint nicht überall bekannt zu sein, wie was da alles dahinter steckt und was das für Wege und für Parkräume und so weiter nötig hat. Und wir haben daraus so ein bisschen provokant den Leitspruch Berufsverkehr vor Privatverkehr abgeleitet, der natürlich von See kommt, ja, also auch nah an Hamburg dran ist und den wir so ein bisschen mal versuchen, in die Diskussion des Verkehrs und die Aufteilung des Raumes in der Stadt zu übertragen. Hast du denn den Eindruck, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Bereich den die wirtschaftlichen Bedürfnisse da im Blick haben ausreichend?
Also wenn ich,
und gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Parteien?
Das wäre ja doch. Also wenn ich vielleicht die Parteien einzeln durchgehe, für die SPD ist Verkehr jetzt nicht erkennbar ein großes Thema. Es kommen schon Punkte auch ganz klar für die A26 Ost. Es wird klares Bekenntnis zum Bau der Kühlbrandbrücke, was ja für den Verkehr im Hafen wichtig ist. Findet allerdings, ich fand dort kein Wort dass die Kühlbahnbrücke mal beschleunigt in Gang gesetzt werden sollte. Das steht da nicht. Es wird gesagt, man erkennt die Notwendigkeiten für Handwerker an, ohne dass das jetzt weiter ausgeführt wird. Und dann sagt die SPD, sie setzen darauf, dass es freiwillig weniger Autoverkehr gibt. Bei den Grünen gibt es keine Vorschläge, wie speziell der Wirtschaftsverkehr erleichtert werden soll. Aber die Grünen setzen in ihren Antworten sehr stark auf das Thema Infrastruktur. Also sowohl Ausbau wie auch Sanierung von Straßen. Bei der CDU ist das sehr viel konkreter. Es steht ausdrücklich da drin, auch wieder Richard Selmecker, der Wirtschaftsverkehr ist als integraler Bestandteil urbaner Mobilität zu sehen. Ist ein klares Bekenntnis, Hauptverkehrsstraßen sollen Tempo 50 haben, Wohnstraßen Tempo 30. Gibt Vorschläge, Logistik-Hubs über die Stadt zu verteilen, damit der Lieferverkehr, vor allen Dingen auch Pakete und so etwas, besser strukturiert werden kann. Bei der AfD, um das auch mal zu sagen, die wollen am Stadtrand bessere Anschlüsse der Pendler an den ÖPNV haben. Und Volt, die Antwort von Volt ist, sie wollen eine City-Maut einführen. Also Geld wegnehmen oder einsammeln. Das käme nun dem Wirtschaftsverkehr indirekt zugute, aber dann müssten sie auch dafür noch mehr zahlen. Und insoweit würde ich sagen, das ist ein gemischtes Bild.
Ja. Ist also vielleicht auch noch Luft nach oben. Das heißt, wir müssen das Thema weiter am Laufen halten. Denn ich denke, einfach im Bereich der Mobilität sind ja alle Bürger in der Stadt darauf angewiesen, dass das funktioniert, dass im Supermarkt die Waren sind, die man haben möchte, dass das Handwerksunternehmen nah an meinem Haus parken kann, wenn ich eine Reparatur oder eine Neuinstallation habe. Und einfach dieser Trend, im Internet Dinge zu bestellen, der hält ja an und das führt ja dazu, dass einfach Lieferfahrzeuge irgendwo abgestellt werden müssen, um diese Pakete auszuliefern.
Ja, da merkt man, gerade in dem Bereich merkt man auch wieder das, was wir eingangs besprochen haben, Florian, nämlich, dass wenn man so lange an der Regierung ist, man irgendwie doch neigt, das gut zu finden. Und so fand sich in den Antworten von SPD und Grünen auch, wir machen doch eigentlich alles richtig und das setzen wir jetzt nochmal fort und ein bisschen verstärkt. Also ein Aufbruch in der Verkehrspolitik für den Wirtschaftsverkehr ist daraus jetzt nicht so zu entnehmen. Aber wie wir besprochen haben, das ist so, wenn man so lange da dran ist. Dann ist man irgendwie, verheddert man sich auch in sehr kleinteilig in den Problemen.
Ja, auch da ist wahrscheinlich wichtig, dann sich über dieses Thema auszutauschen, dass wir einfach wieder gefragt werden als Wirtschaft, wenn man das so will. Das ist ja ein bisschen überraschend, finde ich, dass das so ein bisschen untergeht, dadurch, dass wir in Hamburg eigentlich eine starke Handwerkskammer, eine starke Handelskammer haben, die ja auch das gesamtwirtschaftliche Interesse vertreten sollen. Siehst du da Bedarf, dass das optimiert wird? Also ich meine, das sind ja eigentlich zusammen mit Verbänden und so weiter die Institutionen in der deutschen Demokratie, die dafür sorgen sollen, dass bestimmte Interessen gegenüber der Politik vertreten werden. Aber ja, man hat den Eindruck, so richtig optimal läuft es noch nicht.
Nein, ich glaube, mit den Kammern, mit diesen beiden Kammern, also Handelskammer und Handwerkskammer, gibt es seit Jahrzehnten einen strukturierten Dialog. Da kann die Kammer auch sich einbringen. Außerdem lässt die Handelskammer sich sowieso nicht die Butter vom Brot nehmen und äußert sich zu den wichtigen Themen auch laut und vernehmbar. Aber es sind ja oft die einzelnen Themen, die praktischen Themen in einem Stadtteil, wenn in einer Einkaufsstraße der Verkehr neu geregelt wird, dann ist das nicht immer eine Sache, die Wirtschaftssenatoren oder der Verkehrssenator mit der Handelskammer, dem Präses der Handelskammer besprechen, sondern das muss vor Ort geschehen. Und da ist mein Eindruck, dass jetzt gar nicht aus den Antworten heraus, das findet eben nicht statt, dass da die Unternehmen gefragt werden oder sonst immer gleich alle zusammen. Dann kommen immer mit Umweltverbänden und Sozialverbänden und Wohnungsverbänden und so weiter. Aber dass die Wirtschaft auch etwas, wie soll ich sagen, herausgehobener in bestimmten Fragen nicht nur des Verkehrs, sondern auch der Stadtentwicklung gefragt wird, weil sie so wichtig ist, die Wirtschaft, für das Wohlergehen dieser Stadt. Das kann ich nicht erkennen. Und da kann ich auch nicht erkennen, dass bei den Antworten wiederum jetzt von den beiden derzeitigen Regierungsfraktionen das so erkannt wird. Dann heißt es, ja, wir machen da, wollen da neue Formate und so im Internet, wo sich dann jeder melden kann. Das ist nicht das, was ein Unternehmer braucht, dass also er dann so eine Postkarte schicken kann, eine digitale Postkarte und sagen, ich meine Folgendes. Und dann kommen noch drei Bürgerinitiativen und fünf andere Verbände. Ja. Sondern ein aktiver Dialog, ein aktives Zugehen auf die Wirtschaft vor Ort. Das ist in den Antworten der beiden jetzigen Regierungsfraktionen nicht vorgesehen.
Okay. Also das heißt, die Gewichtung ist da das Thema.
Und die Initiative, nicht?
Und die Initiative, genau. Ja,
aktiv dass man nicht auf wartet, dass die Handelskammer dann irgendwann sich meldet und vielleicht protestiert oder mit Vorschlägen kommt, sondern aktiv auf die Wirtschaft zugeht, um der Wirtschaft das Leben zu erleichtern.
Ja. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage, die von der ich lese sie wieder vor. Die OECD ermutigte Hamburg, seine Zukunft durch mehr Zusammenarbeit über die Stadtgrenzen hinaus zu sichern. Wo sehen Sie noch mehr Potenzial für die Zusammenarbeit in der Metropolregion und mit dem Ostseeraum? Das ist eine interessante Frage. Wir haben ja so eine Art Standortnachteil politisch gesehen, dass wir ein eigener Bundesstaat umzingelt von zwei anderen sind, aber gleichzeitig sind wir ja mit als Hamburg die wichtigste Metropole, vielleicht auch in Nordeuropa, Fragezeichen. Wir sehen, dass die Parteien.
Vielleicht können wir trennen zwischen der Metropolregion Hamburg, die ja existiert, wo es auch Gremien gibt, wo es Initiativen gibt und so weiter, und der Zusammenarbeit im Ostseeraum, die neue Chancen bietet, wenn die Fehmarn-Belt-Querung da sein wird. Beim Thema Ostsee-Zusammenarbeit ist eigentlich bei allen Parteien Fehlanzeige. Das hat niemand wirklich auf dem Zettel. Also alle reagieren positiv darauf. Ostsee-Zusammenarbeit löst positive Assoziationen aus, ja, aber keiner der Kandidatinnen und Kandidaten hat eine Idee, was da zu tun wäre. Da, glaube ich, wäre auch die Versammlung ehrbarer Kaufleute gut beraten, das Thema nicht aus dem Blick zu verlieren. Metropolregion ist so eine Geschichte, dass die Zusammenarbeit ja auch sehr kleinteilig funktionieren muss, wenn sie erfolgreich ist. Da reicht es nicht, große Leitbilder zu haben. Da geht es immer um das Konkrete. Da verweisen SPD und Grüne durchaus zu Recht darauf, dass sie aus der OECD-Studie viele Anregungen genommen haben. Innovationsagentur, Tourismuskonzept. Da ist tatsächlich etwas geschehen. Aber die Schlüsselthematik, wo man am meisten Zusammenarbeit braucht und wo noch am wenigsten passiert, die adressiert jetzt auch wieder eher die CDU, nämlich eine enge Abstimmung der Infrastruktur- und Verkehrsplanung. Wir brauchen die Planung über die Landesgrenzen hinweg aus einer Hand. Und dazu würde auch gehören, dass man auch kommunal mehr zusammenarbeitet. Also der Bezirk Hamburg-Nord und Eimsbüttel mit Norderstedt und was weiß ich, Bergedorf mit Herzogtum Lauenburg und Harburg mit Landkreis. Das ist schwierig und da ist noch nicht genug Schwung dahinter. Mhm. Zu viel Klein-Klein.
Die SPD und die Grünen sprechen da in diesem Zusammenhang viel von Innovationsagentur. Das klingt ja erstmal nach einer guten Idee, vor allem wenn man dann das irgendwie länderübergreifend macht. Das scheint mir eine neue Idee zu sein. Und die CDU hat ja auch den der Technologietransfer ins Boot oder sagen wir mal sich ins Programm geschrieben. Das ist ja dann auch, glaube ich, unterstützt mit der Innovationsstiftung. Das geht ja alles in eine ähnliche Richtung. Also da würde ich sagen, das sind vielleicht zarte Pflänzchen, die in eine richtige Richtung zeigen, was das Thema Innovationsförderung und Technologietransfer angeht, wo sich anscheinend mehrere in dieselbe Richtung denken. Oder?
Ja, das stimmt. Und diese Innovationsagentur, die kommt auch. Die wird jetzt vorbereitet, zusammen auch mit Schleswig-Holstein und den anderen. Alles nicht so einfach. Liegt auch nicht immer nur an Hamburg, dass das nichts wird. Die Schleswig-Holsteiner sind ziemlich klamm in ihrem öffentlichen Haushalt und tun sich da schwer, eine solche Agentur auch entsprechend auszustatten, mitzufinanzieren. Aber das ist Zusammenarbeit in der Innovation ist im Grunde genommen, wenn nicht das Hauptthema, so eines der Hauptthemen, die OECD uns ins Stammbuch geschrieben hat. Ja, und wie gesagt, da geht's jetzt los. Aber wir müssen eben auch beim Thema Verkehrs- und Infrastrukturplanung viel mehr uns miteinander abstimmen. Ja. Und im Grunde genommen brauchen wir eine gemeinsame Landesplanung. Jedenfalls mit Schleswig-Holstein. Mit Niedersachsen ist es sehr viel schwieriger. Und das liegt dann nicht an Hamburg. Das liegt dann auch wieder an Niedersachsen. Weil das Schwergewicht Niedersachsens liegt ja im Süden dieses Bundeslandes. Mhm. Wolfsburg, Salzgitter, Hannover, Osnabrück, Georgsmarienhütte und so weiter. Und aus hannoverscher Sicht ist dann Hamburg ja nur am Rand und die gucken eher nach Nordrhein-Westfalen als nach Hamburg. Deswegen ist es mit Niedersachsen schwierig, egal wer hier und dort regiert. Mit Schleswig-Holstein geht's eigentlich immer besser.
Ja. Mhm. Wobei das da auch Niedersachsen ja ein gewisses Potenzial hat, zumindest bei der Hafenzusammenarbeit würde man das ja erwarten. Da sind ja auch Häfen dann mit Bremen und Niedersachsen zusammenzuarbeiten. Naja, kann man nur hoffen, dass sich das optimiert. Mhm. Unsere vierte Frage bezog sich auf das Koalitionsabkommen. Im letzten Koalitionsabkommen der aktuellen Bürgerschaftsmehrheit war viel vom Dialog mit unterschiedlichsten Kräften der Stadt, anstehenden Herausforderungen die Rede. Die Wirtschaft in ihrer großen Vielfalt kam als Dialogpartner im Koalitionsabkommen kaum vor. Wie soll sich das ändern? Ich denke, das Thema haben wir gerade schon diskutiert. Es geht dann eher um eine Gewichtung. Wie viel Wert oder wie viel Gewicht misst man der Meinung der Wirtschaft bei? Bist du denn, ich frage mir das mal ein bisschen anders, damit du nicht dich wiederholst. Hast du denn Hoffnung, dass im neuen Koalitionsabkommen abhängig von der unabhängig jetzt mal vom Wahlausgang spekulativ die Wirtschaft eine größere Rolle spielt? Zumindest ist es ja so, dass das in den Medien, sagen wir mal, mehr diskutiert wird als vielleicht noch vor 3-4 Jahren.
Ich habe da nicht unbedingt mehr Hoffnung. Das wird schon davon abhängen, wer mit wem die Koalition führt. Und das ist ja auch völlig normal. Die Parteien haben auch unterschiedliche Nähen zu Teilen dieser Gesellschaft. Und die eine Partei hat mehr Nähe zur Wirtschaft als die andere und so weiter. Also insoweit, das wird davon abhängen, wer mit wem nach der Wahl etwas macht. Ich will mich auch nicht wiederholen. Ich will nur bei dem Kapitel noch einen Punkt sagen, den Anke Frieling für die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU gesagt hat, der sehr wichtig ist. Es muss auch eine Zusammenarbeit und einen Dialog mit der Wirtschaft geben, wenn es um Universitäten geht und die Weiterentwicklung der Universitäten. Science City Bahrenfeld, was auch immer. Frau Fegebank hat da wirklich Herausragendes geleistet in der Weiterentwicklung der Forschungs- und Hochschullandschaft. Aber auch dort die Wirtschaft mit ihren nicht nur Bedürfnissen, sondern auch mit ihrer Kraft, mit ihrer Innovationsfähigkeit, mit ihren Erfahrungen, mit all dem viel stärker mit einzubinden. Auch da muss man sagen, da geht noch viel mehr. Und das hat, wie gesagt, nur Anke Frieling jetzt adressiert. Da muss aber mehr passieren.
Also das ist ein wichtiges Thema. Das hatten wir eben auch schon, Technologietransfer. Ich glaube, da ist Luft nach oben und ist ja überhaupt auch nicht schlimm, mit der Wirtschaft zu sprechen, weil ich glaube, das sind immer fruchtbare Dialoge. Und gerade wenn man jetzt mit der Science City Bahrenfeld als einem Leuchtturmprojekt vorangehen möchte, ist ja auch geplant, beide, also die Wissenschaft zu stärken, aber auch die Wirtschaft zu stärken und den Technologietransfer dazwischen. Das ist ja in Teilen auch bereits gelungen. Aber da über den in den Austausch zu gehen, wie das ausgestaltet werden kann, um es möglichst erfolgreich zu machen, weil das, da können ja nur alle von profitieren, ist ja eigentlich eine schöne Idee. Ja, eigentlich schade, dass da nur eine Kandidatin sich so geäußert hat. Okay. Super, dann kommen wir zur zentralen Frage, zur letzten, die wir gestellt haben. Und die interessiert mich besonders. Die Frage war, Ehrbarkeit ist die entscheidende Grundlage für das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben, die für den VEK nicht verhandelbar ist. Das ist ja unser Leitspruch, Ehrbarkeit ist nicht verhandelbar. Sie ist aus, was bedeutet das für Sie persönlich, also Ehrbarkeit in der Politik? Das ist natürlich eine spannende Frage, weil man ja, glaube ich, so per se eher landläufig sagt, vor der Wahl sagt man was anderes als danach und so weiter. Also den Politikern wird ja Ehrbarkeit manchmal so ein bisschen abgesprochen. Was hast du denn für einen Eindruck zu diesem Kernthema, wie da die Rückmeldung von den Kandidatinnen und Kandidaten gewesen ist?
Ja, hier waren die Antworten am spannendsten und am interessantesten. Hier hat auch wirklich jeder individuell und jede individuell geantwortet und nicht eine einheitliche Antwort für alle der eigenen Partei. Was in Ordnung ist, haben wir ja besprochen. Ich finde auch interessant zu sehen, wie zwischen Wirtschaft und Politik ist dort in der Frage der Ehrbarkeit unterschiedliche Schwerpunkte gibt, will ich mal sagen. Was beide gemeinsam haben, was wir auch als hanseatische Kaufleute in Anspruch nehmen würden, ist Verlässlichkeit. Das war auch hier eigentlich von jeder und jedem angesprochen. Man soll nur das versprechen, was man auch einhalten kann. Und was man verspricht, soll man halten. Man soll sagen, was man tut und tun, was man sagt. Einer sagte, Herr Buschhüter von der SPD, bevor man Zusagen macht, soll man die Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit prüfen. Das ist etwas, wo Wirtschaft und Politik den gleichen Standard haben. Dann, das haben schon auch von allen Parteien, jedenfalls SPD, Grüne, CDU, FDP in der einen oder anderen Weise angesprochen. Und das unterscheidet Politik wieder von der Wirtschaft. Lösungen für alle suchen. Also wenn ich hier mein Unternehmen habe, Handelsunternehmen oder was auch immer, muss ich keine Lösungen für alle suchen. Da muss ich sehen, dass mein Laden läuft und das Geschäftsmodell funktioniert. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber das ist eben gerade Politik, zusammenzuführen. Jemand antwortete, der Kompromiss ist von Wert. Das ist jetzt nicht so die Kategorie für uns Unternehmer. Wir sagen, wir müssen Kompromisse machen. Mit wem? Mit den anderen Marktteilnehmern Kompromisse machen? Na, da haben wir ja gleich die Kartellbehörde am Hals. Nein, Kompromisse machen, auch unbequeme Entscheidungen zum Allgemeinwohl treffen, offenes Denken für neue Lösungen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, auch wiederum typisch für die Politik und eher untypisch für die Wirtschaft, im Dialog und nah bei den Menschen sein. Also du hast, Florian, selber Labore, da musst du jetzt nicht darüber in Dialog mit Menschen treten, sondern es muss vernünftig analysiert werden, was da ist. Genau.
Und nicht, ich muss im Dialog treten mit meinen Mitarbeitenden natürlich, aber
nicht. Ja, und mit den Molekülen oder mit sonst was. Aber das haben auch ganz viele gesagt. Und was heißt im Dialog und nah bei den Menschen sein? Das heißt auch transparent sein, nachvollziehbar handeln, haben im Grunde genommen von allen Parteien, von CDU bis Linke gesagt, Entscheidungen nachvollziehbar begründen, ehrlich kommunizieren und so weiter. Weiterer Punkt, vierter Punkt, nachhaltig sein. Würde ich mal sagen, das ist Wirtschaft und Politik gleichermaßen. Das können wir als Unternehmer für uns in Anspruch nehmen und sollten wir Dazu gehört übrigens auch, von der SPD jemand gesagt, Steuergelder verantwortungsvoll und mit Augenmaß ausgeben. Das ist auch Teil der Nachhaltigkeit. Und dann kommt ein weiterer Punkt, auch der eher in der Politik als für einen Unternehmer im Vordergrund stehend, persönlich ein Vorbild sein. Also Unternehmer muss vielleicht für seine Mitarbeiter ein Vorbild sein, um sie zu motivieren, um glaubwürdig zu sein. Aber der muss jetzt nicht in der Öffentlichkeit als glaubwürdig dastehen. Das interessiert viele Unternehmer nicht und zu Recht nicht. Das ist nicht die Kategorie. Aber das haben mit unterschiedlichen Ausführungen alle so gesagt. Das heißt, Integrität, Einhalten der Regeln, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, offene Gesellschaft verteidigen, Verantwortung übernehmen, auch wenn was schiefgegangen ist, dafür gerade zu stehen. Und dann auch sehr typisch und auch praktisch von allen Parteien wurde das gesagt, ein fairer, respektvoller Umgang miteinander. Also wir kommen gerade aus dem Wahlkampf, da wird auch vieles gesagt, nicht die Grenze überschreiten, wo jemand anders persönlich runtergemacht, diskreditiert wird, Fake News, was auch immer. Also das finde ich ist so ganz bemerkenswert, dass dort durchaus unterschiedliche Kategorien für Politiker und für Unternehmer gelten, aber für alle war das ein Thema, auf das die sehr persönlich geantwortet haben. Alle.
Ja, sehr schön. Vielleicht ein Thema als Einstieg für eine weitere Kommunikation mit der Politik. Die Ehrbarkeit passt natürlich zu uns als Markenkern. Und wenn es da so unterschiedliche und interessante Antworten gibt, ist das vielleicht ein Feld, auf dem man weiter im Gespräch bleiben sollte. Auf die unterschiedlichen Fall, Sichtweisen.
Vielleicht zwei, drei Parteivertreter aus unterschiedlichen Parteien, zwei, drei Unternehmer. Und dann mal gucken, ja, was heißt das denn? Persönlich ein Vorbild sein. Ist das eine Kategorie auch für Unternehmer? Gibt es vielleicht Ehrbarkeitskriterien, die Politiker gar nicht genannt haben, die aber von Unternehmern kommen? Also so eine Veranstaltung fände ich sehr spannend und ich glaube auch für viele, die uns jetzt zuhören, wäre das eine interessante Sache.
Und würde ja wieder dazu führen, dass die Kommunikation zwischen den Kaufleuten und der Politik gestärkt wird.
Ja.
Wunderbar. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Reinhard, sehr herzlich für den spannenden Überblick der Rückmeldung. Wie gesagt, auf der Website alles nochmal durchlesbar. Das heißt also, wenn Sie Sonntag zur Wahl gehen, können Sie dann unter Umständen mit dem Ehrbarkeitsbegriff von Kandidatin X oder Kandidat Y Ihr Kreuz machen oder Ihr Kreuz C, sind ja eine ganze Menge, die man machen muss. Mhm. Vielen Dank auch an den lieben Marc für die Technik und ich freue mich, Sie bald wieder zu hören sozusagen an dieser Stelle. Und das Wichtigste zum Schluss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte geben Sie am Sonntag bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg Ihre Stimme ab und stärken Sie so unsere Demokratie. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Und tschüss.